Ja, von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Tja, wer hätte es gedacht, die Sonne scheint, das ist eigentlich ein sehr schöner Wintermorgen. Könnte alles so schön sein. Ist es ja auch in der Gegenwart Gottes, wir haben es ja schon gehört. Und ich hoffe, dass wir das auch so erfahren, auch persönlich im Alltag. Ja, und uns freuen im Herrn, so wie die Möglichkeiten es erlauben. Denn wir sind ja Glaubende. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagen wir. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten schon öfter Predigten über den Glauben gehört und ich möchte heute einen besonderen Aspekt auch beleuchten mit uns zum Thema Glauben. Im Glauben wachsen, das Jahr ist noch jung, wir möchten sicherlich alle auch im Jahr 2021 im Glauben wachsen. Und das Thema heißt dann, oder die Überschrift, von Glaube zu Glaube. Also es gibt nicht einfach nur den Glauben, sondern man kann da tatsächlich auch auf verschiedener Stufe des Glaubens stehen oder weitergehen im Glauben. Wir sind ermutigt, überall auf der Bibel im Glauben zu wachsen. Und wie gesagt, jeder glaubt an irgendwas, aber es geht eben nicht um den Glauben an irgendwas, sondern wir glauben an Jesus Christus. Um den Glauben der Bibel geht es heute und wie wir dazu kommen. Wir blenden ein Hebräer 11, unser Ausgangsvers für den Glauben, kennen wir wahrscheinlich schon alle auswendig. Der Vers 1 und der Vers 6. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Und dann im Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm oder Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wie gesagt, von Glaube zu Glaube, das ist das Thema heute. Wer da ist und noch nicht glaubt, aber vielleicht interessiert ist, vielleicht glaubst du schon an irgendwas, aber bist noch nicht so weit, dass du deinen Glauben, ja, dass dein Glaube vollständig ist oder vollwertig ist im Sinne der Bibel, dass du auch dass die, ja, die Gnade Gottes, die Segnungen Gottes auch erfahren kannst mit deinem Glauben. Und wie kommst du dahin? Das sehen wir jetzt mal, schauen wir uns an drei Begebenheiten an. Alle zu finden im Johannesevangelium, zwei sind im Johannes Kapitel 4 und eins in Johannes 9. Ich werde sie nicht alle vorlesen, das wäre zu lang, aber wir schauen uns das an und ja, sehen, wie hier Menschen vom Glauben zum Glauben gelangen. Wir fangen an mit Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Kann man, wenn es geht, einblenden. Überschrift: Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Kapitel 4, habe ich mir nochmal vergegenwärtigt, ist ja für, wurde ja schon viel drüber gepredigt. In Kapitel 4 finden wir auch die Geschichte von der samaritischen Frau. Das ist in Samarien. Und dass diese Geschichte, die sich daran da anreiht, an diese Geschichte und an dieses Ereignis, wo Jesus in Samarien war, das ist eben diese Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Wir lesen, dass Jesus aus Judäa, das ist Jerusalem und die Umgebung, nach Galiläa geht mit seinen Jüngern. Das ist der Ort, wo er gelebt hat, sein Zuhause sozusagen. Ich habe gelesen, das ist eine gute Tagesreise, wenn man sich damals fortbewegt hat. Und ja, in Samarien ist er mittags eingekehrt, lesen wir dann. Und dann blieb er zwei Tage da und dann ging er weiter eben nach Galiläa. Und dort geschieht das, was wir hier lesen, nämlich ein Beamter, ein königlicher Beamter, wahrscheinlich ein Jude, also eine wichtige Person damals, heute vielleicht vergleichbar mit einem Ministerialbeamten, der kommt zu Jesus, der nimmt sich diesen Weg auf sich, vielleicht von Jerusalem, dann ist er möglicherweise einen ganzen Tag unterwegs gewesen, weil er ein Anliegen hat, er hat eine Not. Wir wissen nicht, was er geglaubt hat, wie sein Glaube war, als er Jesus begegnet. Aber er kommt mit seiner Not, mit seinem Anliegen zu Jesus und sagt: Jesus, mein Sohn liegt krank in Kapernaum, das ist noch ein Stück weiter. Heile ihn bitte. Er ist sogar todkrank. Und Jesus, interessanterweise, antwortet er diesem Mann eigentlich recht abweisend auf den ersten Blick. Nämlich: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Vers 48 ist das. Wir kennen diese auf den ersten Blick abweisende Haltung, vielleicht ganz besonders auch noch aus dieser Geschichte mit dieser Frau aus Syrophönizien, eine nichtjüdische Frau, die auch für ihre Tochter gebittet hat. Und da hatte Jesus noch schärfer geantwortet, aber auch hier sagt er: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Jesus kommt gerade zurück, beziehungsweise kommt gerade aus Samarien, und da werden wir noch sehen, die Leute haben geglaubt ohne Zeichen und Wunder. Nun, aber dieser Vater, der für seinen Sohn bittet, der lässt sich, wie auch diese Frau, er lässt sich nicht abwimmeln. Er sagt: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Vers 49. Also mit diesem Einlass: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Denke ich, wollte Jesus auch seine Motivation testen. Wie reagiert dieser Bittsteller, dieser Mann? Fragt er sich: Was glaube ich eigentlich, was will ich von Jesus? Will ich einfach ein Zeichen? Will ich mehr als nur ein Zeichen? Will ich hauptsächlich, dass mein Sohn gesund wird? Und das ist heute nicht anders. Viele kommen zu Gott erst, weil irgendwo brennt, weil es irgendwie ein Problem gibt. Entweder man ist selber krank oder jemand ist krank in der Familie, und plötzlich reicht das, was man immer geglaubt hat. Vielleicht glauben die meisten irgendwie an ein höheres Wesen oder auch an Gott. Aber plötzlich merkt man, das reicht nicht mehr. Das trägt nicht mehr. Und dann geht man dahin, wo man hofft, Hilfe zu bekommen. Und erstaunlich, wenn es um Gesundheit und Leben geht, sind die Menschen zu fast allem bereit. Also man hört auch, also in der heutigen Zeit spricht man immer wieder mit Leuten, die, wenn sie krank sind, sie machen alles, nur damit es besser wird. Sie gehen zu den Ärzten, aber gehen auch dann zu Heilpraktikern und auch sind bereit, sogar irgendwelche, vielleicht sich auf okkulte Sachen einzulassen, auf spiritistische Sachen, nur damit sie gesund werden. Aber dieser Mann geht zur richtigen Adresse, er geht zu Jesus. Wir wissen nicht, was er glaubt. Für ihn ist Jesus vielleicht einfach nur, von dem er gehört hat, dass er Wunder wirken kann. Und er hat dieses Verlangen, dass sein Sohn geheilt wird. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Was macht Jesus? Du kannst die Geschichte gerne zu Hause durchlesen. Wie gesagt, Kapitel 4, kannst das ganze Kapitel lesen. Dann sind beide Geschichten, die wir heute betrachten, damit abgedeckt. Jesus geht nicht mit ihm. Jesus fordert seinen Glauben sehr stark heraus. Er sagt, Jesus spricht zu ihm, Vers 50, geh hin, dein Sohn lebt. Jetzt macht dieser Mann sich große Mühe, ein wichtiger Mann, Beamter des König Antipas wahrscheinlich, des König Herodes Antipas, macht vielleicht eine Tagesreise, um diesen Jesus aufzusuchen, und bittet ihn eindringlich: Komm, mein Sohn ist im Sterben. Und Jesus sagt: Okay, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Hier geschieht etwas mit diesem Mann. Dieser Mann glaubt. Er glaubt, dass Jesu Wort genauso stark ist wie seine körperliche Gegenwart. Wenn Jesus sagt, geh nach Hause, dein Sohn lebt, ich weiß nicht, ob er einfach aufgegeben hat, glaube ich nicht. Er glaubte und geht tatsächlich nach Hause. Und Jesus spannt ihn nicht so weit auf die Folter, dass er bis nach Hause kommen muss, sondern seine Knechte, seine Diener kommen ihm entgegen und mit der guten Nachricht, mit der freudigen Nachricht, Vers 51. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. 7. Stunde nach der damaligen Zeitrechnung, das ist, also beginnt der Tag, begann um 6 Uhr morgens, 7. Stunde war dann mitten am Tag, 13 Uhr, 1 Uhr Nachmittag, normalerweise keine Zeit, wer in der Medizin ein bisschen zu Hause ist. Wenn das Fieber sinkt, dann nicht mittags. So, für diesen Mann war das ein Zeichen, dass das tatsächlich kein Zufall war. Andere hätten vielleicht auch sagen können, ja, Zufall halt. Ist passiert und dem Sohn wurde es besser. Nein, da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Er glaubte jetzt nicht einfach nur, dass Jesus heilen kann. Wir lesen dann, der Vers endet. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Er hat diese Stufe von Unglauben zum Glauben ganz in diesen Etappen durchlebt. Und am Ende glaubt er, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, der Messias, Gott selber ist. Und ja, wie ist das geschehen? Schritt 1, er kommt mit seiner Not einfach zu Jesus, ohne echten Glauben. Er hat einfach ein Anliegen und tut, was Eltern normalerweise tun, wenn ihre Kinder krank werden. Sie tun alles, damit es besser wird. Er kommt mit seiner Not und er lässt sich auch nicht abweisen, lässt sich nicht abwimmeln. Es ist ihm wirklich ernst. Und er glaubt dem Wort Jesu und er gehorcht. Jesus sagt, geh und er geht. Und dies führt zum echten Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube ist so überzeugend bei diesem königlichen Beamten, dass auch sein ganzes Haus gläubig wird. Also er ist nicht alleine, seine Familie, seine Frau, der Sohn wahrscheinlich auch und alle Diener, die ganzen Diener, die glauben, weil der Vater geglaubt hat und so geglaubt hat, dass er diesen Glauben weitergibt an seine ganze Familie, sein ganzes Haus. Und das waren eben auch die Diener, die Knechte, wie sie hier genannt werden. So ist es damals geschehen bei diesem Beamten. Und dann gibt es eine Geschichte im Kapitel 9, lesen wir Johannes 9, auch den meisten bekannt. Die Heilung eines Blindgeborenen. Das sind ein paar Verse mehr, kannst du auch zu Hause durchlesen. Eine auch sehr interessante Geschichte, wer die Bibel kennt oder liest, der kennt sie. Das ist diesmal jetzt wieder in Jerusalem. Jesus kam immer wieder zurück nach Jerusalem. Das war sein Wirkungskreis, das Land Israel, aber ganz besonders auch die Stadt und Umgebung Jerusalems. Sie sind unterwegs mit den Jüngern und sehen einen Bettler am Straßenrand. Er ist blind und zwar von Geburt an. Und da diskutieren dann seine Jünger, ja, das ist eine theologische Frage, ja, wer ist jetzt schuld? Er ist blind geboren, er kann ja nichts dafür. Seine Eltern oder wer hat gesündigt? Irgendjemand muss ja schuld daran sein. Jeder weiß, dass es nicht in Gottes Willen ist, dass jemand blind geboren wird, aber der ist blind. Und Jesus sagt, nein, niemand ist schuld. Also niemand hat gesündigt, weder seine Eltern noch er, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden an ihm. Und dann Vers 4 sagt er, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. In dieser Übersetzung sagt er, wir, er bezieht die Jünger mit ein. Andere Übersetzungen sagen ich. Ich weiß nicht, warum da steht wir, aber ich denke, er wollte den Jüngern zeigen, das ist mein und unser Auftrag, die Werke Gottes zu wirken. Und Jesus macht das sehr unkonventionell, er heilt diesen Blindgeborenen und zwar auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Er betet nicht mit ihm, sondern er macht aus Dreck einen Brei und schmiert das diesem Mann auf die Augen und sagt, geh zum Teich Siloa. Der Teich heißt übersetzt der Gesandte. Ich sende dich zum Teich des Gesandten und wasche dich. Und dieser Mensch wieder geht hin, gehorcht, macht diesen Schritt des Gehorsams und kommt zurück und ist geheilt. Jesus heilt am Sabbat ohne sich zu entschuldigen. Und dieser Mann, er kennt Jesus noch nicht, aber er merkt, dieser Mann, Jesus, dieser Mensch, Jesus, er meint es gut mit ihm und deswegen lässt er sich nicht daran stören, dass Jesus ihm Brei aus Dreck auf die Augen schmiert. Na gut, er sieht es ja sowieso nicht, was es ist. Und geht und macht, was Jesus sagt und kommt erstaunt zurück und ist heil, ist sehend. Nun, die Geschichte geht weiter. Erstmal spricht sich das natürlich rum in der Nachbarschaft. Und der erste Abschnitt, die Nachbarn diskutieren mit ihm. Die fragen ihn, ja, was ist passiert? Wie ist das geschehen? Vers 11, er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Schritt 1 für diesen Blindgeborenen. Jesus, der Mensch. Wer ist Jesus für dich? Keine Ahnung. Er sagt sogar, die fragten ihn, wo ist er? Weiß ich nicht. Ja, der Mensch Jesus hat das gemacht und hat mich geschickt. Ich habe das getan, was er gesagt hat und ich sehe. Es geht weiter, die Geschichte spricht sich um und da steht die Religionspolizei vor der Tür, die Pharisäer. Und die nehmen ihn in die Mangel und fragen ihn dann wieder jetzt ganz intensiv aus. Ja, was ist passiert? Wie ist es geschehen? Fragen erstmal die Eltern. Sie glauben es natürlich nicht. Das kann ja gar nicht sein. Blind geboren, ich meine, wenn jemand schlecht sieht und plötzlich sagt, er sieht gut, ist ja was anderes, aber blind geboren, nie gesehen, plötzlich behaupten er und die Eltern sagen, ja, er sieht. Und jemand, nämlich Jesus, hat das gemacht, ganz einfach. Und die Eltern kriegen kalte Füße. Es wird ihnen unangenehm. Sie sind nämlich Mitglieder in dieser Religionsgemeinschaft, in der Synagoge. Und sie wissen, das wird jetzt für sie schwierig. Und sie sagen, fragt ihn selber. Er ist ja erwachsen. Er war nicht mehr Jugendlicher, kein Kind mehr. Erwachsene Person. Und Vers 17 lesen wir, da sprachen sie, nämlich die Pharisäer zu dem Blinden, oder der blind war, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Zu den Nachbarn sagte er noch, Mensch, Jesus, jetzt wird's intensiver, er muss sich auseinandersetzen mit dieser Geschichte, er hat es erlebt, erfahren. Er wird hinterfragt, zunächst von den Nachbarn. Gut, die Nachbarn, die kennen ihn, die glauben ihm, aber dann kommen die, wie gesagt, die wichtigen Leute, die Pharisäer, die Macht haben und die auch Jesus ablehnen. Das wissen zumindest seine Eltern. Und die nehmen ihn richtig in die Mangel und fragen ihn aus. Und er sagt, er bekennt Jesus, er ist ein Prophet. Also mindestens ein Prophet. Es geht weiter, die Geschichte geht weiter. Diese Religionspolizei, die sagt, nein, wir wissen, Jesus ist ein Sünder. Er kann Prophet sein, er kann erst recht nicht der Messias sein, weil er heilt am Sabbat und. Also sag dich ab von ihm, werde meinetwegen wieder blind oder auch wie auch immer. Sag, das stimmt nicht. Es ist alles, Jesus ist nicht der, für den er sich ausgibt. Sonst werfen wir dich aus der Synagoge. Das heißt, sonst schließen wir dich aus. Wir exkommunizieren dich aus der Kirche, aus der Religionsgemeinschaft, wie auch immer. Und das ist interessant zu lesen, wie dieser Mensch, der eigentlich theologisch völlig ungebildet war, also zu der Zeit, heute kann ein Blinder ja lesen, lernen und auch eine Bildung erfahren. Das war damals ganz anders. Der Blinde hat von seinen Eltern was mitbekommen, hat hier und da was gehört, aber er hatte keine Chance auf Bildung, keine Chance, da lesen zu lernen oder schreiben zu lernen. Aber er kannte schon die Schriften von seinen Eltern wahrscheinlich und von Nachbarn. Und ja, er hat gestritten mit diesen Pharisäern. Er sagt, ja, wenn er ein Sünder ist, wie kann er mir dann die Augen öffnen? Naja, die Diskussion kannst du zu Hause nachlesen. Und dann zu guter Letzt sagen die Pharisäer, sie antworteten, Vers 34, und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns und stießen ihn hinaus. So, du bist exkommuniziert, fertig, gehörst nicht mehr zum Club dazu. Und interessanterweise entsteht sein Glaube an Jesus als den Sohn Gottes in dieser Auseinandersetzung zunächst mit den Nachbarn und dann mit den Pharisäern. Weil er weiß, was er erlebt hat, dieser Mann, und sieht, wie fadenscheinig und wie heuchlerisch die Argumente der Pharisäer sind. Und weiß nicht, wie du das die Entwicklung deines Glaubens erlebst und erlebt hast. Aber manchmal wächst der Glaube auch durch Auseinandersetzungen mit Menschen, die Jesus nicht glauben, die ja, Feinde des Evangeliums sind. Ich weiß, zur Zeit des Studiums, da hatte ich ein paar gute Freunde und die waren keine Christen. Und mit einem, und der eine war ja auch recht ablehnend eingestellt, und dann haben wir natürlich trotzdem uns oft über den Glauben unterhalten. Und dann, damit mir ein bisschen auszuwischen, hat er mir dann so ein, es gibt so ein Büchlein von Nietzsche, Nietzsche der Antichrist, also Nietzsche war tatsächlich sehr antichristlich, und das ist so die Zusammenfassung aller Schmähschriften über das Christentum von Nietzsche, das hat er mir dann geschenkt. Ja gut, ich habe ihm dann ein Buch von C.S. Lewis geschenkt, pardon, ich bin Christ. Aber ich habe gemerkt, in dieser Auseinandersetzung mit meinem Freund, der eben eher antichristlich eingestellt war, das hat meinem Glauben nicht geschadet. Das hat meinem Glauben eigentlich geholfen, weil ich auch gezwungen war, mich auseinanderzusetzen mit dem, was ich glaube. Und so ging es diesem Blindgeborenen. Erst in dieser Auseinandersetzung kam er dazu, wirklich zu glauben, ja, Jesus war nicht nur Mensch, Jesus war nicht nur Prophet. Vers 35 lesen wir dann: Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Das ist das Ziel des Glaubens. Jetzt war sein Glaube vollständig. Also nicht Jesus, nicht nur guter Mensch, nicht nur Prophet, sondern Messias, Menschensohn, von Gott, Gott selbst in Menschengestalt. Er betete ihn an. Das ist das Ziel des Glaubens. Und auch für dich, der du da bist, und ich weiß nicht, wo du auf deinem Weg im Glauben bist oder zuschaust, wenn du vielleicht einfach nur interessiert bist, vielleicht ist Jesus für dich doch ein Mensch, einfach nur, das muss nicht so bleiben, vielleicht ist er für dich schon Prophet, auch das muss nicht so bleiben. Dieser Blindgeborene kann am Ende sagen: Herr, ich glaube, ich bete dich an, du bist der Messias. Und die letzte Geschichte, die wir betrachten möchten und über die ich schon letztes Jahr gepredigt habe, Johannes 4, die ersten Verse, die lesen wir auch nicht alle, das wäre auch zu viel. Aber Jesus und die Frau aus Samarien, die meisten oder wahrscheinlich alle kennen die Geschichte. Wie gesagt, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern von Jerusalem in seine Heimat Galiläa und geht über Samarien. Und mittags sind sie in Samarien und er schickt die Jünger in die Stadt, Brot zu kaufen, oder sie gehen, Essen zu kaufen, und er bleibt in der Mittagshitze am Brunnen, und dort begegnet ihm diese Frau, die aus bestimmten Gründen mittags eben zum Brunnen geht, wenn keiner da ist. Und Jesus spricht sie an. Was für ein seltsamer Jude, der so frei ist oder war, alle Regeln zu brechen und mit ihr, einer Samariterin, zu reden. Und mehr noch, er behauptete, ihr Trinkwasser geben zu können, lebendiges Wasser, das zu einer ins ewige Leben sprudelnden Quelle würde. An diesem Punkt entschied sich die Frau, auf Jesus einzugehen. Weil er ihr wohl ein bisschen lebensfremd vorkam, sagte sie, das lesen wir in Vers 15 dann: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus sagt: Ich kann dir Wasser geben, das zur Quelle wird und ins ewige Leben fließt. Und die Frau, die sagt, die denkt, ich weiß nicht, was sie glaubt, dass sie zum Brunnen kommt. Sie ist, wie gesagt, jetzt keine Jüdin, von Samaritern, ein Mischvolk. Sie glaubten zwar auch, aber wie gesagt, von den Juden wurden sie abgelehnt als nicht nur nicht richtige Juden, sondern schlimmer als die Heiden sozusagen. Sie kommt ohne besonderen Glauben. Jesus spricht sie an und sie sagt, Mensch Jesus, du hast ja nicht mal was zu schöpfen, du hast keinen Eimer, keinen Krug, aber okay, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht immer herkommen muss. Also jeden Tag herzukommen, um zu schöpfen, und zwar in der Mittagshitze, weil ich weder morgens machen will, noch abends, wenn mich die Leute sehen. Und Jesus lässt sich oder geht weiter mit dieser Frau. Er sagt, okay, aber hol deinen Mann. Mit Unschuldsmiene behauptet sie, keinen Mann zu haben. Da konfrontierte Jesus sie mit ihrem beschmutzten Leben und einem Männerrekord à la Hollywood. Schockiert starrte die Frau ihn an und sagte, Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus offenbart hier wieder etwas dieser Frau, was niemand wissen konnte, zumindest kein Fremder. Und diese Frau sieht plötzlich, okay, das ist jetzt nicht wieder einfach nur ein Mensch, ein Jude, sondern ein Prophet. Ihr Verständnis und ihr Glaube machten Fortschritte. Und dann geht es weiter im Thema, zum Thema Anbetung. Da kommt diese Frau mit dem Argument, 400 Jahre alt, und sagt, ja, ihr sagt in Jerusalem und unsere Geistlichen sagen, auf einem bestimmten Berg muss man anbeten. Und Jesus sagt ihr, Anbetung hat nichts mit Ort und Zeit zu tun. Sie ist hier oder dort, überall, immer. Gott wünscht sich Menschen, deren innere Anbetung sich nicht auf bestimmte Plätze und Terminpläne beschränkt. Jesus sagt, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit überall anbeten sollen und dürfen und wollen. Die Frau ist überrascht. Also so eine theologische Tiefe, das war jetzt nicht der Grund, warum sie jetzt zum Brunnen gekommen ist. Und sie sagt dann als letztes Argument, okay, mag sie recht haben, aber es heißt auch bei uns in den Schriften, es kommt der Messias und er wird uns das alles erklären. Vers 26, Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Schritt für Schritt führt er diese Frau über die verschiedenen Themen in ihrem Leben zu dem Punkt, wo es ernst wird, wo es so ernst wird, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Ich bin's, der mit dir redet. Nur die Frau hatte kein Problem, die Entscheidung zu treffen. Sie glaubte und sie, ja, es heißt, also Bondke schreibt darüber, da schwang sich ihr Glaube auf. Sie betrachtete den Mann, der ihr Leben nicht nur wie ein Buch vor sich sah, sondern auch mit gehaltvoller Lehre aus der Tiefe holte. In ihrem Inneren geschah etwas. Aufgeregt rannte sie in die Stadt, um allen von Jesus zu erzählen. Sie glaubte nicht nur, sondern sie konnte jetzt diese Information nicht für sich behalten. Sie rennt zurück in die Stadt oder Dorf, ich weiß nicht, wie groß Sychar ist oder war damals. Und dann lesen wir in Vers 41, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sprachen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Eine ganze Ortschaft oder der überwiegende Teil glaubt, dass Jesus der Welt Heiland ist, eigentlich interessanterweise hier völlig ohne Zeichen und Wunder. Gut, Jesus erzählt, ja, offenbart dieser Frau ihre Vergangenheit, ihren blinden Fleck, ihren wunden Punkt, ihre Suche. Aber interessant ist, dass viele Menschen bereit waren, da gewartet haben auf den Messias. Sie glaubten, 2 Tage blieb Jesus da und das hat ausgereicht, dass fast die ganze Ortschaft glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Weltheiland. Der Auslöser, diese Frau, sündig wie sie war, hatte geglaubt und das war der Auslöser. Ja, und in jeder dieser 3 Begebenheiten entwickelt sich der Glaube rasch und mündet in einer festgemachten persönlichen Beziehung zu Jesus. Wer bloß an Gott glaubt, hat noch einen langen Weg vor sich. Aber die Kluft kann in Lichtgeschwindigkeit übersprungen werden. Und deswegen, zusammenfassend, für alle, die zuhören, egal per Livestream oder auch hier, es ist nicht genug, wenn du nur an Gott glaubst. Dieser Glaube kann dich nicht retten. Der wird dich nicht durchtragen durch die Schwierigkeiten des Lebens, durch die Krisen an Gott einfach nur zu glauben, das ist nicht genug. Das lesen wir in der Bibel. Ist auch nicht genug, wenn du Jesus nur für einen guten Menschen oder auch für einen Propheten hältst. Auch für Moslems ist Jesus ein Prophet. Das reicht aber nicht aus. Er ist mehr als das. Er ist tatsächlich der Messias, der Weltenheiland, haben wir gelesen. Der Gesalbte, Gottes Sohn, dein und unser Retter. Und nur wer das erkennt, wie der königliche Beamte, wie der von Jesus geheilte Blindgeborene, wie die Frau aus Samarien und ihn anbetet, wenn das geschieht, dann ist der Glaube erst vollständig. Und wie gesagt, die Kluft zwischen Unglauben und Glauben und biblischem Glauben, die ist eigentlich riesig. Die ist so groß wie die Kluft zwischen Leben und Tod. Und doch kann sie, wie in diesen drei Begebenheiten, ganz schnell überwunden werden. Deswegen dürfen wir und sollen wir und machen wir auch, dass wir für Menschen beten. Wir beten, die ganze Woche haben wir gebetet für einen jungen Mann, den wir nicht kennen, weil er eine Not hat. Und wir glauben, dass dieser Schritt vom Unglauben zum Glauben ganz schnell geschehen kann bei Menschen. Auch für diese Menschen, für die wir beten, die noch nicht glauben oder vielleicht nur diffus glauben, für die Jesus vielleicht nur ein Prophet ist oder ein guter Mensch oder wer auch immer. Ich möchte dich ermutigen, wenn du auf deinem Weg noch nicht so weit bist, dass dein Glaube vollständig ist, dann mach diesen Schritt. Das kann ganz schnell geschehen, wie bei diesen drei, in diesen drei Fällen. Wenn du sagst, das ist für mich alles kalter Kaffee, kenne ich schon alles, bin schon getauft, bete Jesus an, dann darfst du andere ermutigen, darfst du für andere beten, darfst du andere auf diesem Weg des Glaubens ja begleiten und denen helfen. Und ja, im Wachsen oder im Glauben wachsen, da gibt es keine Grenze. Wir dürfen in diesem Jahr, diesem besonderen Jahr wieder weiter im Glauben wachsen. Wir sollen nicht zurückgehen. Auch als Menschen, die mit Jesus schon lange, länger vielleicht unterwegs sind. Wir lesen in Kolosser 2,7 zum Beispiel, das lese ich aus Neue Leben Übersetzung. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, die schon im Glauben steht und mit Jesus unterwegs ist: Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Also wir dürfen im Glauben wachsen, auch wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind. Das Lobpreisteam kann nach vorne. Lasst uns aufstehen und ja, Jesus, Gott eine Antwort geben. Wenn du noch diesen Schritt zum biblischen, zum vollständigen Glauben noch nicht getan hast, du kannst es tun heute, ganz unkompliziert, wie dieser Beamte, königliche Beamte, wie dieser Geheilte, wie diese Frau. Von jetzt auf gleich kann sich das ändern. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, kannst du deinen Glauben weiter festigen und wachsen. Jesus, danke dir für dein Wort. Danke für die Ermutigung in deinem Wort, Jesus. Danke, dass du uns diesen Glauben schenkst ins Herz, Herr. Und wir, ja, und kein Mensch ist für dich nur hoffnungsloser Fall, Jesus. Und so bitten wir dich, dass du ganz besonders auch diejenigen ja, zum völligen Glauben an dich führst, zu dir führst, Jesus, die noch nicht den letzten Schritt getan haben zu dir, die noch zögern, die noch dich anbeten, Jesus. Wir bitten für die wir beten, Jesus, weil sie eine Not haben, dass ihnen geholfen wird, aber vor allem, dass sie dich erkennen, Jesus, den wahren Gott und Herrn Jesus. Und für alle, die wir mit dir unterwegs sind und vielleicht denken, wir wissen schon so viel, Herr, und vielleicht wissen wir auch schon so viel, dass du uns hilfst, dass wir in Verbindung mit dir bleiben, Jesus, dass wir in der Anbetung leben mit dir, Jesus, und ja auch andere unterstützen, im Glauben zu wachsen, Schritte zu tun, Jesus. Danke dir das von ganzem Herzen, dass du auch heute derselbe bist, der gütige, der barmherzige Gott, der Menschen hilft und Menschen zu dir zieht. Danke, Jesus. Danke, Jesus.